HR Info. Das Interview.
Mein Name ist Daniel Bauer und bei mir ist der noch Bundestagsabgeordnete der Linken, Jan van Aken. Eigentlich wollten wir darüber reden, warum er nach 8 Jahren im Bundestag freiwillig nicht wieder kandidiert, obwohl er noch eine ganze Ecke von der Pensionsgrenze entfernt ist. Und vielleicht kommen wir nachher auch noch dazu, aber die Aktualität hat uns da ein bisschen eingeholt. Genauer gesagt die schlimmen Bilder aus Hamburg, die wir am Wochenende gesehen haben. Und deshalb sprechen wir jetzt erstmal darüber, was da passiert ist. Hier in HR Info das Interview. Hallo Herr van Aken.
Hallo.
Sie kommen aus Hamburg und haben die größte Anti-G20-Demo am Samstag auch angemeldet und mit organisiert. Die ist sehr friedlich verlaufen, im Unterschied zu den anderen oder manchen anderen Demos. Wir haben die Bilder gesehen, es gab brennende Autos, geplünderte Läden. Die Polizei spricht von fast 500 verletzten Beamten und von fast 200 Festnahmen. Sie waren das ganze Wochenende dabei. Ihre Meinung, hätte diese Eskalation verhindert werden können und wenn ja, wie?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde, glaube ich, mal jetzt erstmal trennen zwischen den organisierten Protesten, die ja über eine ganze Woche gingen. Ich war auch jeden Tag mit auf der Straße dabei, als parlamentarischer Beobachter und dann natürlich am Samstag als Mitorganisator der Demo. Das würde ich trennen von den Krawallen im Schanzenviertel. Denn auch bei diesen politischen Protesten gab es ja ununterbrochen Reibereien. Das fing damit an, dass die Stadt Hamburg die Camps gar nicht zugelassen hat, Schlafmöglichkeiten unterbunden hat. Denn am Donnerstagabend die Welcome to Hell-Demo des Schwarzen Blocks, wo das denn eine Eskalation gab. Und das muss man, glaube ich, deutlich sagen. Ich war direkt dort daneben auf der Hafenstraße, als es losging. Neben mir auch viele Journalistenkollegen und alle haben eigentlich hinterher berichtet. Ich war danach noch im Radio und eine NDR-Kollege sagte das auch live ins Mikrofon. Diese Eskalation der Polizei war völlig unnötig, weil auf die Aufforderungen haben die allermeisten Autonomen dort ihre Vermummung abgenommen. Man hätte diese Demo durchführen lassen können. Und das war, glaube ich, aus meiner Sicht eine gewollte Eskalation der Polizei. Wie weit sich das denn auf den Freitag und Samstag und die Krawalle im Schanzenviertel ausgewirkt hat, das ist reine Spekulation. Für mich ist das, was da im Schanzenviertel passiert ist, hat nichts mit Politik zu tun, das hatte nichts mit G20 zu tun, das war völlig sinnentleerte Gewalt und wer das eigentlich genau war, weiß ich auch nicht. Die Autonomen der Flora haben sich ja davon distanziert und haben das auch als völlig politikfrei sinnentleert bezeichnet. Also insofern muss man da, glaube ich, trennen.
Ich höre da trotzdem noch eine gewisse zumindest Mitschuld, die Sie der Polizei geben an mancher Eskalation, die es da gegeben hat. Auch Ihre Parteichefin Katja Kipping hat ja getwittert schon am Freitag, dass die Polizei marodierend durch die Straßen zieht. Würden Sie das so auch im Nachhinein noch unterschreiben? Also halten Sie den Polizeieinsatz jetzt auch mit dem Distanz von 1-2 Tagen für zu hart und durchaus auch hat die Polizei eine Mitschuld an mancher Eskalation, die da passiert ist?
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Donnerstagabend, diese Welcome to Hell-Demo, ich war dort als parlamentarische Beobachter. Ich bin genau in dieser Situation, die Demonstration ist 100 Meter gegangen, wurde aufgestoppt, bin ich zwischen Demonstration und den Polizeiketten durchgegangen. Das war zwar aufgeheizt, da ist aber nichts geflogen von Seiten der Demonstranten. Und das waren, ich sag mal, 90% waren nicht mehr vermummt. Das wäre die Situation gewesen, wo man hätte sagen sollen, Deeskalation ist das Gebot der Stunde, wir lassen die jetzt laufen. Das war aber gar nicht vorgesehen. Das war völlig klar, dass von oben gewollt war, dort die Eskalation zu suchen. Und ich glaube, ein bisschen spielt auch damit rein, dass der Innensenator Grote unbedingt auch ein paar eskalierende Bilder brauchte. Die haben ja wochenlang die Gewalt herbeigeredet, haben mit diesem Gewaltargument, mit diesen Horrorszenarien denn Grundrechte ausgehebelt, flächendeckende Demonstrationsverbote, Schlafplätze wurden nicht genehmigt. Das ging so weit, dass am letzten Sonntag in Entenwerder, wo ein Camp stattfinden sollte, ein Einsatzleiter der Polizei sagte, mir ist es völlig egal, was die Gerichte sagen. Das ist dann schon nicht mehr Rechtsstaat.
Wobei, da begeben wir uns ein bisschen auch in die Verschwörungstheorien. Man weiß nicht, ob der Innensenator das wirklich so wollte. Olaf Scholz, der erste Bürgermeister, wäre sicherlich froh gewesen, wenn das Ganze ganz ohne Gewalt abgelaufen wäre, der G20-Gipfel. Muss man der Polizei im Nachhinein nicht aber doch zumindest in einem Punkt Recht geben? Sie hatte mit Gewalt gerechnet, sie hat deswegen groß aufgefahren und wie wir jetzt wissen, es gab mehrere Dutzend, im schlimmsten Fall waren es mehrere hundert Gewalttäter, die angereist waren, um zu randalieren. Insofern in diesem Punkt, diese Antizipation von Gewalt, da lag die Polizei nicht so falsch.
Ja, aber was doch völlig falsch ist, deswegen gleich alle Protestierenden unter Generalverdacht zu stellen. Wir haben doch am Samstag eindrucksvoll gezeigt, dass 76.000 Menschen inklusive eines schwarzen Blocks in der Autonomen und wirklich das ganz breite Spektrum hier der Protestbewegung auf der Straße waren. Und das ist gut gelaufen. Da war die Polizei denn ab einem bestimmten Punkt auch bereit zu deeskalieren und dann funktioniert es auch. Insofern war das völlig falsch zu sagen, es darf kein Camp geben, weil da könnten sich einzelne Straftäter runtermischen. Da denke ich immer, die machen doch auch in Hamburg nicht die S-Bahn zu, weil da einzelne schwarz fahren. Also dieser Generalverdacht, das ist das Falsche und ich glaube, das hat auch so viele Menschen aufgebracht und ich glaube, bestimmt ist deswegen auch die Demonstration so groß geworden, weil viele Menschen in Hamburg auch ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in Gefahr gesehen haben.
Sie haben vollkommen zu Recht gesagt, Ihre Demonstration, die Sie mitorganisiert haben, die lief fast vollkommen friedlich ab. Mhm. Man könnte es aber auch anders sehen. Zeigt das nicht auch, dass wenn eine Demonstration friedlich abläuft, dann greift die Polizei auch nicht ein? Es gab bei Ihnen nicht Vermummte in nennenswerter Anzahl und die Polizei hat das Ganze auch begleitet, hat nicht eskaliert. Also man könnte es auch so sehen, dass die Polizei, wenn eine Demo friedlich verläuft, nicht erst eingreift. Insofern lag die Schuld bei der Welcome to Hell Party dann vielleicht doch auch bei dem Teil der Demonstranten, die sich da vermummt hat und dann eben doch geweigert hat, ihre Sturmmasken abzuziehen.
Naja, bei uns auf der Demonstration, das ist hier nicht ganz richtig. Wir hatten diese wunderbare Demo, wir waren bei der Endkundgebung angekommen, es war super Stimmung und plötzlich fing eine Rangelei an. Ich bin dann direkt dahin und das war aufgeheizte Stimmung auf beiden Seiten. Wir haben dann mit mehreren Leuten uns vor die Demonstranten gestellt, die beruhigt. Da ist in der Situation gar nichts geflogen, da wurde nichts geworfen. So, wir standen davor, da war 20 Meter, 10 Meter Abstand zur Polizei und plötzlich kriege ich einen Wasserwerferstrahl direkt in den Nacken. Ich bin klitschnass geworden in einer Situation, in der nichts war. Und danach sind 10 Polizisten einfach so mitten durch die Demonstration gespaziert und zwar einfach nur einmal im Kreis und wieder raus. Das war eine reine Provokation und da muss ich sagen, was soll das? Da hat wieder irgendjemand an der Polizeispitze versucht, dann doch nochmal eine Eskalation hinzubekommen. Die Leute waren Gott sei Dank völlig diszipliniert und wir waren auch viele, die dann beruhigend eingewirkt haben. Aber ja, muss man sagen, die Polizei hat da wirklich große Fehler gemacht und das Gleiche gilt auch für die Welcome to Hell Demo. Ob das friedlich geblieben wäre, das weiß kein Mensch. Aber dass es so auf jeden Fall unfriedlich wurde, das war klar.
Mhm. Ihre Demo, wie gesagt, ist friedlich geblieben. War das im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen Glück oder was haben Sie besser gemacht als die Welcome to Hell? Ich meine, auch bei Ihnen gab es einen schwarzen Block. Das hätte unter Umständen noch schief gehen können oder waren Sie waren sich am Anfang sicher, dass es nicht schief geht, aber im Nachhinein denken Sie nicht auch, also unter gewissen Umständen hätte auch das schief gehen können?
Natürlich, eine hundertprozentige Sicherheit hat man nie, aber ich war tatsächlich die ganze Zeit relativ sicher, dass es auf unserer Seite funktioniert, weil wir hatten sehr gute Absprachen. Wir haben, wie gesagt, mit allen Beteiligten die ganze Zeit geredet, hatten auch für verschiedene Worst-Case-Szenarien, ganz gute Ideen, wie man damit umgehen kann. Also insofern fühlte ich mich auf unserer Seite sicher. Mir war aber eben die ganze Zeit nicht klar, wie verhält sich die Polizei. Und nach Donnerstagabend dachte ich, wenn sie am Samstag das Gleiche machen, dann wird das unkontrollierbar. Muss nur eins dazu sagen, ich habe seit Monaten, ich glaube von Februar an versucht, mal Kontakt zur Einsatzleitung zu bekommen, um solche Sachen durchzusprechen. Das wurde immer verweigert und erst am Donnerstag vor dieser Woche hat es ein erstes Gespräch gegeben. Das ist total unprofessionell, das ist provinziell und ich glaube, da stinkt der Fisch auch wirklich vom Kopf her, das heißt von Andi Grote, dem Innensenator her, von dem ich immer noch denke, der sollte heute sofort zurücktreten, weil was da an Grundrechten außer Kraft gesetzt wurde und dann wie wenig Kontrolle er hatte, der hat einfach keine Funktion mehr in dieser Stadt.
Sagt der Bundestagsabgeordnete der Linken, Jan van Aken, der heute hier bei mir zu Gast ist in HR Info. Das Interview und wir reden über die Proteste und auch die Gewalt, die es gegeben hat am Wochenende beim G20-Gipfel. Nun könnte man auch sagen, Herr van Aken, der schwarze Block, der auch bei Ihnen mitgelaufen ist, das sind Autonome. Teilweise herrscht da auch eine Grundstimmung, dass Gewalt gegen Polizisten unter bestimmten Umständen auch erlaubt sein darf oder erlaubt sein muss. Warum distanziert man sich nicht von vornherein von denen und sagt, also bei uns habt ihr nichts zu suchen, lauft doch bitte nicht bei uns mit?
Wir haben eine Demonstration gegen den G20 organisiert mit bestimmten Inhalten. Das haben wir aufgeschrieben gleich im Aufruf und haben auch gesagt, alle, die keine Nazis und Faschisten sind, können erstmal mitlaufen, wenn sie sich sozusagen an diese Inhalte und an diesen Aktionskonsens halten, den wir auch diskutiert haben. Und dann kamen die Autonomen und haben gesagt, wir sind bereit sozusagen diesen Konsens mitzutragen. Dazu gehört, von dieser Demonstration geht nichts aus. Wir werden alles daran setzen, dass dort auch Rollstuhlfahrer und Kinderwagen mitgehen können, dass wir gemeinsam ankommen. Das haben wir alles im Detail durchgesprochen. Und dann sind die genauso willkommen mit ihrem Protest gegen G20 wie Attac oder wie die Jugendgewerkschaften oder wer auch immer.
Reden wir noch mal ein bisschen über Gewaltfreiheit oder gewaltfreien Protest und die Distanzierung zur Gewalt. Auch Sie haben im Vorfeld der Demonstration ganz bewusst nicht komplett oder kategorisch zu Gewaltverzicht aufgerufen. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären?
Naja, ich habe ein Problem mit diesem Gewaltbegriff. Wir beide zum Beispiel. Wenn wir beide uns heute Nacht in einer dunklen Gasse einer Frau in den Weg stellen, dann ist das Gewalt. Verachtenswerte Gewalt. Aber wenn wir beide uns morgen einem Castortransport entgegenstellen, dann finde ich das völlig richtig. Dann ist das wahrscheinlich in irgendeiner moralischen, ethischen oder juristischen Kategorie auch Gewalt, weil ich natürlich jemand daran hindere, von A nach B zu kommen. Aber trotzdem mache ich da einen Unterschied. Und deswegen ist dieser Gewaltbegriff ganz schwierig. Wenn Sie mit Gewalt meinen, dass dort keine Angriffe auf Fensterscheiben oder Polizisten ausgehen, kann ich das sagen. Aber einfach allgemein zur Gewaltfreiheit nennen. Ich finde es völlig richtig, dass in bestimmten Situationen politisch auch gezielte, ich sage jetzt sogar mal Rechtsbrüche stattfinden, so wie wir alle Martin Luther King und Mahatma Gandhi verehren, die auch mit friedlichen Mitteln, aber trotzdem mit Rechtsübertretungen und teilweise auch mit sowas wie Blockaden, was ja andere Leute behindert, wo dann andere Leute sagen, ist Gewalt. Also insofern finde ich, muss man mit dem Gewaltbegriff aufpassen, aber natürlich war immer klar, und das haben wir auch immer deutlich gesagt, von dieser Demonstration geht nichts aus, was in Richtung Straßenschlacht geht, da geht keine Aggression aus, keine Eskalation, haben wir alles gesagt.
Aber gibt es das Gewaltmonopol des Staates nicht mit gutem Grund, mit gutem Sinn, wenn jeder persönlich für sich anfängt zu definieren, was ist gute Gewalt, was ist schlechte Gewalt, was geht nicht mehr, dann kommen wir in Teufelsküche, vielleicht mit den Auswirkungen, die wir am Wochenende gesehen haben.
Das ist völlig richtig und deswegen habe ich eben auch gesagt, in bestimmten politischen Situationen kann das sinnvoll sein. Ich fand zum Beispiel die Castor-Blockaden völlig richtig und notwendig. Ich glaube, ohne eine lange Geschichte, und ich war 1980 das erste Mal im Wendland auf dem Camp, was auch ein Rechtsbruch war, weil das war natürlich eine Platzbesetzung, hätten wir heute den Atomausstieg nicht. Deswegen sage ich, in bestimmten Situationen, in bestimmten Konstellationen kann ein punktueller ziviler Ungehorsam notwendig sein, um tatsächlich Bewegung in die Politik zu bekommen. Aber das muss man sehr genau abwägen, da haben Sie vollkommen recht. Jetzt wahllos sozusagen zu sagen, ich nehme mir das Recht heraus, ABC zu machen, das geht nicht. Ich finde, Greenpeace ist auch ein gutes Beispiel. Ich habe ja früher lange bei Greenpeace gearbeitet. Auch dort finden mal Blockaden statt. Auch dort gibt es manchmal Rechtsübertritte. Ich habe da auch schon zwei Verurteilungen hinter mir. Und auf diese beiden Verurteilungen bin ich eigentlich auch stolz, weil sie waren genau in der Situation richtig und notwendig und haben auch was bewirkt.
Aber haben wir am Wochenende nicht sozusagen das andere Extrem dieser Meinung gesehen, dass man eben auch Protest zeigen muss? Es gibt in der autonomen Szene ja durchaus die Ansicht, dass der Kapitalismus tötet, zum Beispiel Flüchtlinge auf dem Mittelmeer ganz konkret tötet. Und dass man dann sagt, naja gut, wenn dieses System tötet, dann darf man sich auch mit Gewalt gegen dieses System stellen, zum Beispiel mit Gewalt gegen Polizisten. Diese Grundhaltung, die dahinter steht, muss man sich da nicht, wie Sie als Bundestagsabgeordneter, der die sind, ganz klar von distanzieren und sagen, nein, ihr könnt dieses System verachten, ihr könnt es sogar tödlich nennen, aber bitte Protest nur auf demokratischem Weg. Gewalt hat da nichts zu suchen.
Also, am zweiten Punkt gebe ich Ihnen vollkommen recht, zu sagen, weil dieses System tötet, darf ich Polizisten angreifen, ist völlig falsch, weil der Polizist ist auch nicht das System. Dass der Kapitalismus tötet, ich glaube, da sind wir uns alle einig, Jean Ziegler, der Soziologe, der hat ja auch mal gesagt, irgendwie, dass jede so und so viele Minuten ein Kind auf der Welt stirbt, das ist Mord und da darf man nicht einfach nur zuschauen, nur daraus darf man ja nicht ableiten, dass man plötzlich Polizisten angreift. Also nur, weil die Gegenseite mit fürchterlichen Methoden arbeitet, dürfen wir dieselben Methoden nicht anwenden. Das ist völlig klar.
Klar ist aber auch, die linke Protestszene hat aktuell seit einiger Zeit ein gewisses Gewaltproblem. Schon bei der Eröffnung des EZB-Neubaus in Frankfurt vor 2 Jahren konnte man das gut sehen. Da haben auch die Straßen gebrannt, die Polizeiautos haben gebrannt. Wie kommt das? Können Sie sich das erklären?
Also, dass die linke Szene ein Problem mit Gewalt hat, weiß ich nicht. Also, ich hätte mir ja mal gewünscht, dass es genau solche Diskussionen gegeben hätte in Zeiten des NSU-Terrors. Wir leben ja eigentlich in der Republik, die seit 30, 40 Jahren auf dem rechten Auge komplett blind ist. Und wenn jetzt plötzlich irgendwie es heißt, man hat die Gefahr von links zu lange verkannt, dann finde ich das völlig albern. Also nochmal zur Erinnerung, am Sonntag sollten in Hamburg Camps für Jugendliche gebaut werden, die angereist sind, um für eine gerechte Weltordnung zu demonstrieren. Und das wurde verboten. Mit dem Hinweis, es könnten einzelne Straftäter darunter sein. Das ist der Umgang mit links. Während bei rechts irgendwie eine Horde mordend über Jahre durch Deutschland ziehen konnte, da wurde überhaupt nicht hingeguckt. Also insofern müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen.
Auf der anderen Seite, als der NSU-Terror bekannt wurde, wurde er umfassend auch parlamentarisch ja aufgeklärt. Ihre Fraktion war da auch mit dran beteiligt. Es gab einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Ich weiß nicht, ob das jetzt nach den Protesten gegen G20 der Fall sein wird. Ich tippe mal eher nicht. Ist auch nicht vergleichbar. Wollen wir jetzt auch gar nicht anfangen. Trotzdem, auch Sie als Initiator friedlichen Protestes muss es stören, dass es diese Randale gibt, weil die lenkt natürlich die Aufmerksamkeit weg von den Inhalten des friedlichen Protestes. Also machen Sie sich Gedanken, was man gegen diese Randalierer vielleicht tun könnte, wie man das verhindern könnte.
Natürlich, also das, was Freitag, Samstag da auf der Schanze passiert ist, ich war auch da direkt vor Ort, habe mir das natürlich angeschaut und das ist grauenvoll. Das war purer Hooliganismus, das hatte mit Politik nichts zu tun. Wenn da ein Butnikowski, das ist die Drogeriekette in Hamburg, geplündert wird, die haben sich für Flüchtlinge eingesetzt, die waren die Ersten, die Bio-Artikel hatten und. Das ist sozusagen eher ein progressiver Laden. Ne? Also es hat alles nichts mehr mit Politik zu tun gehabt und natürlich werde ich da total wütend. Aber das hat eben nichts mit links oder linker Politik zu tun, was da passiert ist. Also muss man wirklich trennen. Dass jetzt in der Öffentlichkeit, dass so aussieht, irgendwie die G20-Protestler haben die Schanze auseinandergenommen, kann ich verstehen, ist aber komplett falsch.
Nochmal die Frage. Diese gewalttätigen Proteste haben sich trotzdem angehängt an die friedlichen Proteste. Wie könnte man das in Zukunft verhindern? Das muss in Ihrem Interesse sein.
Schwierig, weil ich meine, ich weiß gar nicht, wer das war. Also wir haben ja die ganze Zeit für den Samstag, wie gesagt, dieses breite Bündnis geschmiedet. Wir haben es geschafft, die alle unter einen Hut zu bekommen. Und es hat alles genauso geklappt, wie wir gesagt haben. Also das, was wir konnten, haben wir getan. Die ansprechbar sind, haben wir angesprochen. Aber wer denn da randaliert hat? Ich meine, einige meinten, ey, das sind einfach Vorstadtjugendliche, die sich jetzt mal austoben dürfen. Oder sind halt irgendwelche Hooligans. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber wenn ich nicht weiß, wer es ist, kann ich sie auch nicht ansprechen. Das ist ein ganz großes Problem. Aber jetzt zu sagen, weil solche Hooligans kommen könnten, organisieren wir überhaupt keine Demos mehr, das geht ja auch nicht.
Sagt Jan von Aken, der Bundestagsabgeordnete der Linken, hier in HR Info das Interview. Und wir reden immer noch über die Proteste, die teilweise sehr gewalttätigen Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg am Wochenende. Jetzt kommen natürlich die Reaktionen auf das, was da passiert ist auf den Straßen. Politische Vorschläge werden gemacht. Es passiert auch ganz Erstaunliches. Ihre Fraktionschefin, die Spitzenkandidatin der Linken, Sarah Wagenknecht, die ist sich zur Ausnahme mal einig mit dem Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Frau Wagenknecht hat gesagt, Leute, die durch Straßen marodieren, Autos anzünden, Anwohner angreifen und Polizisten verletzen, das sind keine Linken, sondern kriminelle Gewalttäter. Und der Minister, der sieht das ganz ähnlich und hat gesagt, was da an Gewalt passiert ist, das habe nicht im Hauch mit Politik zu tun. Also die beiden sind sich einig und das würden Sie auch so unterschreiben.
Habe ich gerade eben ja genauso gesagt, ja. Und zu den Konsequenzen nochmal. Also wir als Linke in der Hamburger Bürgerschaft versuchen jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen, denn es geht wirklich um vollumfassende Aufklärung. Und eben nicht nur, was ist Freitagabend in der Schanze passiert, sondern mit welcher Begründung wurden die Camps verboten? Warum wurde diese Welcome to Hell-Demo zerschlagen? Was waren das für Provokationen selbst noch auf unserer großen Demonstration, die ja total entspannt gewesen ist eigentlich? Was sollte das alles? Plus die Frage, wer hat eigentlich dafür gesorgt, dass dieser Gipfel nach Hamburg kommt? Das heißt, rundum aufklären, auch die Frage der Demonstrationsverbote. Ich hoffe, das wird uns die nächsten Monate noch beschäftigen, um dann auch herauszubekommen, wo liegt da eigentlich welche Schuld und wer hat auch mit gezinkten Karten gespielt. Und die zweite Konsequenz ist, dass eigentlich, finde ich, heute noch der Hamburger Innensenator zurücktreten müsste, denn der hat es wirklich von Anfang bis Ende verbockt, insbesondere dieses Aussetzen der demokratischen Grundrechte, das ging viel zu weit.
Bleiben wir weiter bei den Konsequenzen, die jetzt gefordert werden. Sie haben gerade schon gesagt, mit dem Bundesinnenminister stimmen Sie da in der Bewertung zumindest dieser gewalttätigen Ausschreitung überein. Stimmen Sie auch mit dem Justizminister Heiko Maas überein, der sagt, wer Polizisten verletzt und randaliert, verdient keine Toleranz. Diese extremistischen Kriminellen gehören nicht auf die Straße, sondern vor ein Gericht.
Naja, wenn er jetzt sagt, extremistischen Kriminellen, ich muss jetzt genau hinhören, was er noch im Kontext gesagt hat. Wenn er damit jetzt wieder sagen will, das waren Linke, die da die Schanze auseinandergenommen hat, dann würde ich ihm natürlich nicht zustimmen. Ich finde, man muss da wirklich differenzieren. Und so dieses allgemein, der G20-Prozess hat die Schanze auseinandergenommen, das geht so nicht.
Na gut, er hat getwittert. Auf Twitter ist das mit dem Kontext manchmal schwierig. Ja, ja. Für die linksextreme Szene, gerade in Hamburg, dürfte jetzt aber erstmal ungemütlich werden. Der Kanzleramtschef Peter Altmaier, der hat schon angekündigt, dass man sich jetzt stärker um gewalttätige Linke kümmern werde oder stärker da ein Auge drauf haben werde. Sehen Sie das als eine legitime Reaktion auf das, was passiert ist?
Also eigentlich schätze ich den Peter Altmaier ja, aber in diesen Tagen spinnt er völlig, wenn er das, was in der Schanze passiert ist, mit islamistischem Terror vergleicht. Das hat er getan und ich finde, da geht er drei Schritte zu weit. So geht es dann nun auch wieder nicht. Also am Ende des Tages, es sind viele Polizisten verletzt worden, aber nur, um mal eine Zahl zu nennen, von den hessischen Polizisten sind 150 verletzt worden, 130 davon aber vom eigenen Tränengas. Also insofern muss man das alles nochmal relativieren. Das soll überhaupt nichts verharmlosen. Natürlich waren die Bilder und was da in der Schanze passiert, ist irgendwie grauenvoll. Aber jetzt das mit islamistischem Terror zu vergleichen, da spinnt der Altmaier.
Union und SPD fordern gemeinsam jetzt auch eine europäische Extremistendatei, damit man mit Meldeauflagen verhindern kann, dass Extremisten zu solchen Events anreisen. Es gibt ja viele Hinweise, dass zum Beispiel Extremisten aus Griechenland oder Italien wirklich angereist sind, um Randale zu machen in Hamburg. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Eigentlich im Sinne friedlicher Demonstrationen müssten Sie da auch dafür sein.
Nee, ich glaube das nicht, weil ich vermute mal, dass ich dann relativ schnell auch da drauf sitze. Ich bin Linker und ich bin auch in der linken Partei, einer, der am linkeren Rand ist. Und ich bin mir sicher, dass das mich dann auch treffen würde. Und ich finde das wirklich fürchterlich. Das ist so ähnlich wie diese Datenbank von Fußball-Hooligans, wo wirklich nur, weil jemand mal in der Nähe von anderen Hooligans gesehen wurde, plötzlich Stadionverbote bekommt. Diese Pauschalisierung, das geht einfach zu weit. Ich bin immer dafür, dass jemand, der irgendwie nur seinen persönlichen Hass auslebt und aus purer Lust an der Gewalt was kaputt macht, irgendwie finde ich schon in Ordnung, dass der strafverfolgt wird. Aber dann sozusagen alles, was am linken Rand ist, gleich in eine Datei und dann darf ich plötzlich nicht mehr nach Rom fahren, weil da vielleicht zufällig noch irgendwas anderes stattfindet, kommt überhaupt nicht in Frage.
Also Sie trauen den Behörden da nicht zu oder dem Staat nicht zu, dass man diese Datei wirklich nur für Leute einrichtet, die, sagen wir mal, mit Zwillen auf Polizisten schießt oder Molotow-Cocktails schmeißt, sondern Sie glauben, da würden auch dann ganz schnell Unschuldige drauf landen.
Ja, natürlich. Wir wissen das von dieser Datenbank zu den Fußballfans, dass es wirklich ganz breit gestreut ist. Ich hatte den Fall hier bei mir im Bundestag. Ich wollte meine Praktikantin einstellen. HSV-Fan, muss man dazu sagen. Ich bin St. Pauli. Also es war schon eine große Hürde für mich, aber wir haben es gemacht. Und plötzlich sollte sie hier keinen Zugangsausweis kriegen für den Bundestag, weil sie in dieser Datenbank ist. Also es ist eine aufgeklärte, linke, wunderbare junge Frau, die tolle Arbeit leistet, aber eben aus diesem sippenhaft Gedanken irgendwie sollte sie plötzlich auch hier ausgeschlossen werden. Wir konnten es am Ende noch ändern, aber das zeigt, dass diese Datenbanken immer grenzenlos sind und am Ende ganz viele drin landen, wo es nur noch um politische Ausgrenzung geht. Ich hätte mir ja mal so eine Art von Überwachung von Rechten gewünscht, aber sowas gibt's nicht.
Brauchen wir jetzt eine Debatte über Polizeigewalt?
Ja, unbedingt. Das, was am Donnerstagabend bei dieser Welcome to Hell-Demo passiert ist, das war eine bewusste, gezielte und völlig unnötige Eskalation. Und wie gesagt, das sagt nicht Jan van Aken, das sagt auch der Norddeutsche Rundfunk live, das sagen viele andere Journalisten, die das vor Ort mitgesehen haben. Und da muss drüber diskutiert werden. Ich will aber auf gar keinen Fall damit sagen, dass das, was Freitagabend in der Schanze passiert ist, eine Reaktion auf Polizeigewalt ist. Ich glaube, das ist beides entkoppelt.
Sagt Jan van Aken und jetzt sind wir schon fast am Ende und leider gar nicht dazu gekommen, darüber zu reden, worüber wir eigentlich reden wollten, nämlich, dass er freiwillig nicht mehr für den Bundestag kandidiert. Trotzdem ein bisschen Zeit haben wir noch. Deshalb nochmal die Frage, Herr van Aken, ist das Leben als Bundestagsabgeordneter wirklich so grauenhaft oder warum treten Sie nicht mehr an?
Naja, stressig ist das schon, aber ich meine, ich habe auch andere Jobs gehabt, die stressig sind. Das ist jetzt kein Grund, irgendwie damit aufzuhören. Nein, das ist zwei Gründe. Das eine ist privat, dass das schon so ein Job ist, wo es sehr viele Anteile gibt, die unschön sind, sag ich mal. Man hat ja in jedem Job, das kennen Sie auch hier beim Hessischen Rundfunk, irgendwie immer auch mal Kollegen, die schwierig sind oder langweilige Meetings, all das. Aber es ist im Bundestag schon mal verschärft. Aber viel wichtiger ist für mich der politische Grund. Ich glaube, wir müssen langfristig irgendwelche Ideen entwickeln, wie sich die Zusammensetzung des Bundestags ändert. Hier sitzen sehr viele, für die ist Bundestag ein Karriereziel, ein Karriereende und sie arbeiten eigentlich 4 Jahre lang nur daran, wiedergewählt zu werden. Und ich glaube, wenn man das generell auf 8 Jahre begrenzt, dann sind alle in den letzten 4 Jahren freier. Sie müssen sich nicht mehr um ihre Wiederwahl kümmern, sie müssen eh raus. Dann geht das auch mit der Fraktionsdisziplin vielleicht nicht mehr so gut, dann wird das ein viel lebendigeres Parlament und dann kommen, glaube ich, auch ganz andere Leute hierher, die eben sagen, jetzt mache ich mal 4 oder 8 Jahre Bundestag und dann gehe ich wieder in meinen Job zurück. Also ich glaube, die Qualität der Arbeit würde enorm gewinnen, wenn man solche Regeln. Und deswegen, wenn ich sage, ich fordere das allgemein so eine 8-Jahres-Begrenzung, ja, dann muss ich das ja selber für mich auch einsehen, oder?
Das stimmt. Wissen Sie schon, was Sie im Herbst, Winter dann machen?
Nee, noch gar nicht. Es gibt ja diesen unverschämten Luxus als Bundestagsabgeordneter, dass ich erstmal ein gutes halbes Jahr Übergangsgeld bekomme. Das heißt, da kann ich mich orientieren und dann will ich, glaube ich, schon wieder zurück in Nichtregierungsorganisationen. Wie gesagt, früher war ich bei Greenpeace, bei anderen Organisationen, irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall politisch arbeiten, nur nicht mehr im Bundestag.
Herr van Aken, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Und das war HR Info, das Interview mit dem linken Politiker Jan van Aken. Weitere Informationen und den Podcast zur Sendung finden Sie bei hrinforadio.de. Mein Name ist Daniel Bauer.